Judith hat das schon anfänglich gesagt und auch die Zeugnisse haben das so hervorragend ausgedrückt, wie so ein neues Jahr immer so ein Neuanfang ist und eine Gelegenheit ist, für viele Dinge neu zu starten, neu zu initiieren. Und ich denke mir eben auch, das gilt auch für unsere Sichtweisen, dass wir die ganz neu angehen und mit einer neuen Sicht in das Jahr gehen. Und der Gedanke, und ich hatte ja das für angekündigt, das Thema ist, ich sehe, das ist das Einzige, was du von mir hören wirst auf Barmdeutsch heute Morgen leider. Vielleicht gibt es dann in den nächsten Wochen noch eine Steigerung, aber das ist das Einzige, was du heute hören wirst von mir. Ich sehe. Und ich finde das so stark, diesen Ausdruck, ich sehe. Dieser Gedanke des Sehens ist ja etwas, was total wichtig und zentral ist, wenn man auch in der Schrift sich umsieht. Da geht es sehr viel um dieses Sehen, dieses äußerliche Sehen natürlich, aber auch dieses vor allem, das ist ja das, was die Schrift uns immer wieder deutlich macht, dieses geistliche Sehen, dieses innere Sehen. Judith hat diese Stelle angesprochen aus Epheser, wo Paulus betet, dass er uns die Augen unserer Herzen erleuchtet, damit wir sehen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Und dieses Sehen, also wir haben innere Augen, nicht nur äußere Augen, und es gibt so viele Menschen, normalerweise ein gesunder Mensch hat diese physischen Augen, aber erst wenn wir uns zu Jesus Christus hinwenden und ihm erlauben, dass er uns erneuert durch seinen Heiligen Geist, dann werden diese inneren Augen, die blind sind, die verschlossen sind, werden sie geöffnet. Die Augen des inneren Menschen, das ist so stark. Und darum soll es auch heute Morgen anfänglich gehen. Und in der Vorbereitung, ich war gerade auch dabei, im Hebräerbrief auch das für mich persönlich zu lesen. Und das hat mich sehr angesprochen im Hinblick auf die Dinge dieses neuen Jahres. Da geht es ja auch viel um Sehen in dem ganzen Brief, aber in einem Kapitel ganz besonders. Das ist Hebräer 11. Und da möchte ich heute anfangen und ganz kurz diesen Gedanken weitergeben. Diesen Vers, den wir alle kennen, so fängt das Kapitel an. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mit den natürlichen Augen, in Klammern gesetzt. Aber hier ganz kurz, hier wird uns in diesem Vers gesagt, was der Glaube ist. Zwei Dinge ist der Glaube. Nummer eins, der Glaube ist eine, hier sagt das hier in meiner Übersetzung, eine Verwirklichung der Hoffnung. Eine Verwirklichung. Und interessant ist es, wenn man sich dieses Wort für Verwirklichung ansieht, weil das ist dieses Wort Hypostasis. Und dieses Wort, das wird auch übersetzt mit Wirklichkeit, Realität. Das bedeutet, genauso wie es eben auch natürliche Realitäten gibt, also Dinge, die ich anfassen kann, die ganz real sind, wo wir sagen, das ist real, so gibt es auch in der unsichtbaren geistlichen Dimension Dinge, oder diese geistliche Dimension ist genauso real, genauso wirklich, wenn nicht sogar realer als das, was wir sehen. Weil das, Jesus hat das gesagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das heißt, die Worte Gottes, das gesprochene Wort, das, was der Geist wirkt, was Jesus Christus anbelangt, das hat mehr Bestand, mehr Substanz als alles, was du hier stofflich siehst. Und jetzt, ich möchte gar nicht da hineingehen in die Details, aber wenn man mal sich überlegt, alles, selbst das härteste Gestein, jedes stoffliche Element dieser Schöpfung, wenn man sich es überlegt, das sind alles Teilchen, Teile, Atome, die zusammengehalten werden durch eine unsichtbare Kraft. Und es ist wirklich so, wenn Gott diese Schöpfung nicht zusammenhalten würde, mit seiner Kraft, würde alles implodieren. Die realistischen Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind die Astronomen. Weil sie wissen, sie können Sachen nicht erklären, was im Universum geschieht. Plötzlich verschwindet eine ganze Milchstraße. Plötzlich verschwinden ganze Planeten. Einfach so. Da ist die Rede von einem schwarzen Loch. Da werden alle Elemente plötzlich aufgelöst. Und wir denken, dass das, was wir sehen, die absolute Realität ist. Aber Menschen, die nüchtern denken, wissen, es gibt eine andere Realität. Aber das war jetzt nur einfach mal so eingeschoben. Es geht um diese Wirklichkeit. Und hier heißt es, dass der Glaube eine Verwirklichung ist von dem, was man hofft. Das heißt, anders gesagt, es ist der Glaube, der das, was wir hoffen, Wirklichkeit werden lässt. Es gibt ja viele Menschen, die haben Hoffnung, aber Hoffnung kann auch Wunschdenken bleiben, wenn es nicht mit dem wahren göttlichen Glauben verbunden ist. Es reicht nicht aus, etwas zu hoffen. Als Beispiel könnte man sagen, man ist vielleicht in einem dunklen Tunnel und stell dir vor, du selbst bist in deinem Leben in einem dunklen Tunnel und plötzlich in diesem dunklen Bergwerk Schacht oder wo auch immer du bist, in dieser völligen Dunkelheit, siehst du Licht von dem Ausgang des Tunnels. Stellt euch diese Situation vor. Wie erleichtert bist du? Das ist Hoffnung. Du hast Hoffnung, da ist Licht am Ende des Tunnels, wie man so schön sagt. Hoffnung ist das, was uns das Ende des Tunnels sehen lässt. Aber Glaube ist das, was uns an das Ende des Tunnels bringen wird. Das heißt, es ist nicht genug, einfach nur voller Hoffnung zu sein. Wir brauchen den Glauben, der diese Hoffnung zur Realität, zur Wirklichkeit werden lässt. Das ist das, was hier der Hebräerbrief uns sagt in diesem, durch dieses Wort. Ohne Glauben fehlt dem, was man hofft, die Substanz oder der Bezug zur Realität und bleibt somit Wunschdenken. Und deswegen ist es eben so, dass man, deswegen ist Hoffnung nicht gleich Glaube. Manchmal denken wir, ja, Hoffnung, Glaube, das ist das Gleiche. Es ist überhaupt nicht das Gleiche. Es gehört zusammen. Und interessant ist, dass dieser Ausdruck Hypostasis eben auch benutzt wurde bei den alten Griechen für die Besitzurkunde eines zum Beispiel Grundstücks oder einer Immobilie, eines Hauses. Die Besitzurkunde wurde genannt Hypostasis. Wir wissen ja, wer die Besitzurkunde hat, dem gehört das Haus oder das Grundstück, ganz klar. Das bedeutet, letzten Endes, Glauben ist etwas in Besitz nehmen oder zu besitzen. Es ist diese Urkunde, diese Besitzurkunde, die uns ohne Zweifel wissen lässt, das ist Realität, das ist meins. Du bist vielleicht nicht in dem Land, wo das Grundstück ist. Markus und Laura, ihr habt ein wunderschönes Grundstück in Italien. Ihr seid nicht da, ihr seht es nicht mit euren physischen Augen, aber es gehört euch, weil ihr, nehme ich einmal an, ihr habt diese Besitzurkunde. Ihr wisst, euer Name ist dort eingeschrieben, es gehört euch. Das ist Realität. Und das ist dieses Wort Hypostasis. Und hier in diesem Vers wird uns noch etwas anderes über den Glauben gesagt. Hier heißt es, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dieses Wort Überführtsein ist auch etwas, dieses Wort Elenchos. Es bedeutet Überzeugung. Es spricht von dem Beweis oder von einer Garantie. Und das ist ein juristischer Begriff. Das ist der gleiche, das Wort, was genutzt wurde vor Gericht, wenn ein überführender Beweis gebracht wurde, dass das Fakt ist. Und das ist interessant, weil das führt uns, das zeigt uns, was Glaube wirklich ist. Es führt uns zu der unwiderlegbaren Gewissheit, dass Gott und alles, was mit der Ewigkeit zu tun hat, absolut real ist. Wir sind überführt, dass das Göttliche real ist.
Amen.
Ja, das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Übertragen bedeutet zu glauben, über das Natürliche hinaus zu sehen. Und das ist ja in der Tat das, deswegen hatten wir dieses Gebet gehört von Paulus. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr wisst, dass ihr seht, dass ihr wahrnimmt, dass ihr diese Realität ergreift. Und das ist auch das, was er sagte zu den Korinthern. Er sagte ja hier im 2. Korintherbrief 4,18 heißt es, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Ja, hier wird gesagt, dass man das Unsichtbare anschauen kann. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber es macht total Sinn, wenn man sich bewusst macht, dass es eine unsichtbare Realität gibt, die man sehen kann. Und hier an diesem Punkt kommen wir genau zu dem, was der Hebräerbriefschreiber eigentlich den Leuten, seinen Adressanten vermitteln möchte. Um seine Aussage in diesem Vers hier, dass nämlich der Glaube eine Verwirklichung ist. dass der Glaube ein Überführtsein ist. Um das zu untermauern, spricht eben der Hebräerbriefschreiber dann im weiteren Verlauf über gewisse Glaubenshelden. Das ist dann das ganze Kapitel. Und ich möchte euch ganz stark ermutigen, dieses Kapitel zu lesen, wenn ihr Zeit findet, immer wieder zu lesen, weil das ist so ermutigend, das von diesem Blickwinkel her zu betrachten. Er spricht über die Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind, besonders denen des Alten Bundes oder auch vor dem Alten Bund, über die Leute, die gelebt haben, bevor es überhaupt der Alte Bund, das Gesetz, gegeben wurde. Und eines wird ganz deutlich, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema hier. Sie alle waren Visionäre. Sie sahen etwas, das zeichnete sie aus. Das ist das, was in diesem Kapitel erklärt wird. Visionäre sind ja Menschen, die etwas sehen, was erst nach ihrer Zeit sichtbar wird. Und das ist genauso auch, wenn man über das sich überlegt, wenn ein Haus gebaut wird, es fängt nicht einfach an, dass der Maurer sagt, okay, ich baue ich mal dort einen Stein hin und da einen Stein, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir wissen, dass in dem Haus wollen wir wahrscheinlich nicht wohnen, wenn überhaupt ein Haus rauskommt. Nein, es fängt damit an, dass ein Architekt mit seinen inneren Augen visionär das Gebäude vor sich sieht, wie es aussehen soll. Und aufgrund dieser Vision, aufgrund dieser inneren Vorstellung, wie es aussehen soll, wird dann der Plan gemacht und das Haus genauso umgesetzt. Und alle Handwerker führen das aus, genau, gemäß dieses Plans. Und das ist genauso, wenn es um das Lebenshaus geht, wenn es um das Haus der Gemeinde geht. Erst wird etwas gesehen, dann wird etwas umgesetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit einer Vision leben, dass wir wie Architekten sind, die etwas von Gott aufs Herz bekommen, irgendwie in unseren inneren Augen sehen, wo es denn in unserem Leben hingehen soll, wie wir unser Leben bauen wollen, damit das dann Realität werden kann. Genauso mit der Gemeindearbeit, wie gesagt, die CGM, wenn wir wirklich irgendwo hingehen wollen, dann müssen wir vorher zumindest ein Stück weit sehen oder wir müssen uns danach ausstrecken zu sehen, was Gott eigentlich bauen möchte, damit wir dann die richtigen Dinge tun. Sonst sind wir immer nur dabei, ad hoc, auch in diesem Jahr 2022, irgendwie so aus der Hüfte zu schießen, einfach so, wie es gerade kommt, was gerade angesagt ist. Und das wird nie irgendwo hingehen, sondern wir machen da was. Wir wollen Menschen mit Vision sein, die wissen, wir glauben, Gott hat gesprochen, darauf bewegen wir uns zu. Wie Architekten, die etwas sehen vorher, bevor es dann umgesetzt wird. Darum geht es. Und dann spricht der Hebräerbriefschreiber über diese Personen. Ganz interessant ist, was sie sahen. Er spricht über Abel, den Bruder Kains, der ja praktisch, das waren die Nachkommen von Adam und Eva. Abel, er gab ein besseres Opfer, er opferte richtig, weil er das wahre Opferlamm, Jesus Christus, sah. Tausende von Jahren vorher. Deswegen wird er hier in diesem Kapitel genannt. Das ist sein Glaube an das Zukünftige. Das wird als erstes genannt. Henoch wird hier erwähnt. Henoch wandelte mit Gott, heißt es, und man fand ihn nicht mehr, denn er hatte das Zeugnis erhalten, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch sah, wie er Gott durch den Glauben an Christus gefallen und über den Tod hinaus mit ihm wandeln konnte. Das ist ein ganz Schlag. Das war seine Vision. Er wusste, Leben ist mehr als nur einfach. Das lesen wir nämlich im Kontext, weil es heißt immer, die bekamen Kinder und dann starben sie. Ja, immer das Gleiche in diesen Geschlechtsregistern. Und bei Henoch und bei anderen Leuten war es anders. Die wussten, es gibt mehr als nur einfach zu überleben, einen Beruf nachzugehen, Geld zu verdienen und eine Familie zu gründen und dann irgendwann zu sterben. Es gibt mehr. Und das war Henoch. Henoch wusste, jeden Tag will ich mit Gott wandeln. Und wir wissen, das heißt, er wurde 365 Jahre alt, ein Hinweis auf die Tage des Jahres, aber da würde ich jetzt nicht in Einzelnen hingehen. Es ist einfach nur interessant, darüber nachzudenken. Noah wird erwähnt. Noah sah das kommende Gericht. Und es heißt, von Furcht bewegt baute er eine Arche. Wir müssen nur sehen, dass diese Flut, die kam erst viele Jahre später, ich glaube, es war 150 Jahre später. Das heißt, er predigte das Ende der Welt. Er predigte, kehrt um, Und nichts geschah. Und er baute auch noch, stellt euch das vor, er lebte ja im Hochgebirge in der Trockenheit, da gab es kein Meer. Und er baut da so ein Riesenschiff, so ein Koloss dahin, so ein Ozeandampfer, so ein Cruiser baut er dort in der Wüste. Und stellt euch mal vor, was der für einen Spott erdulden musste, was Leute über ihn gelästert haben müssen, fast sein Leben lang, viele, viele Jahre, bis der Tag kam und das erfüllt wurde. Er sah das kommende Gericht. Abraham sah das verheißene Land und seine Nachkommen in allen Nationen. Wir wissen, Abraham, das war ein Seher, er war ein Visionär. Gott führte ihn raus aus dem Zelt und sagte, blicke auf zum Himmel, was siehst du? So wie die Zahl der Sterne ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Er sagte das zu einem Zeitpunkt, wo er nicht mal einen Sohn hatte. Glaube. Ja, Visionäre, die über das Natürliche hinaussehen und im Geist sehen. Moses, er sah den unsichtbaren Erlöser. Es heißt dort in Vers 27, er sah den Unsichtbaren, der sie aus der Gefangenschaft führt. Und wir wissen, wer der Unsichtbare war. Es heißt, Christus war der Fels, der Israel in der Wüste begleitete. Das lesen wir im Neuen Testament. Daraus ergibt sich jetzt die Frage, ich könnte weitermachen, da gibt es ja so viele andere Namen, die aufgezeichnet werden. Das waren Glaubensmänner und Frauen, die ganz stark standen, die etwas sahen. Und etwas, was erst in ferner Zukunft oder in nicht allzu naher Zukunft geschehen sollte, weil es heißt, es endet das Kapitel damit, dass es sagt, sie haben es nicht erlangt wegen uns, weil sie mit uns zusammen vollendet werden sollten. Quasi, Gott hat es vorgesehen, dass alle Generationen der Glaubenden gemeinsam über die Ziellinie laufen. Das heißt, alle, die vor uns hergegangen sind, müssen warten, sind schon fast am Ziel, bis wir alle zusammen am Ziel kommen. Das finde ich stark. Also so denkt Gott in diesen Generationen. Das ist gewaltig, wenn man sich das einmal ansieht. Daraus ergibt sich die Frage, wie auch wir heute am Anfang dieses Jahres 2022 mit einer frischen Vision leben können. Und ich möchte hier drei Dinge nennen, so Schlagworte, die uns helfen sollen, praktisch damit umzugehen, das so ein bisschen einzuordnen, was wir tun können. Und danach werden wir nochmal das abschließen, abrunden mit etwas anderem. Nummer eins, richtig orientieren. Die Glaubenshelden, von denen wir lesen, helfen uns dabei, eines zu tun, nämlich sich auf das Richtige auszurichten, sich richtig zu orientieren. Und der Orientierungspunkt, der Fixpunkt, den die Glaubenshelden hatten, das hatte ich ja gerade so ein bisschen erwähnt, ihr Fixpunkt war Gott selbst. Es war nicht einfach nur irgendetwas zu machen, irgendetwas zu erarbeiten oder mehr Geld zu haben oder bekannt zu werden, sondern ihr einziger Fixpunkt war Gott und seine Herrlichkeit, Jesus Christus, das Reich Gottes, das war vor ihnen vor Augen. Und es gibt in der Tat für uns Menschen nur einen Fixpunkt. Das, was uns Orientierung gibt, in einer Zeit, wo nichts uns Orientierung geben kann, wo nichts mehr so bleibt, wie es ist und alles sich verändert, es gibt einen Fixpunkt, der unveränderlich ist und bleiben wird, Jesus Christus. Und deswegen sollten wir uns mit ihm und seiner Wahrheit so viel wie möglich beschäftigen, weil wir dadurch eine klare Ausrichtung bekommen. Orientieren, richtig orientieren. Das haben die Glaubenshelden getan und das sind auch wir zu ermutigt zu tun. Es heißt, im Hebräerbrief ist immer wieder die Rede davon und es wird da ausgedrückt, zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 9, das heißt, wir aber sehen Jesus. Die Engel sind wichtig, lass die Engel Engel sein. Es ist wichtig, da auch ihren Dienst in Anspruch zu nehmen, wird uns gesagt. Wir sind mächtige, herrliche Wesen zum Dienst gegeben, den Gläubigen. Wir aber sehen Jesus. Wir fixieren uns nicht auf sie. Wir schauen auf Jesus. Das ist genau die Stelle, die dann kommt nach Hebräer 11, weil das ist das, was ein Resümee ist. Hebräer 12, dort heißt es, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil alles, was die Glaubenshelden uns gezeigt haben, ist, dass Glaube mit Jesus anfängt und Glaube mit Jesus Christus aufhört. Mit nichts anderem. Es ist nicht Wunschdenken, es ist nicht positives Denken. Es ist nicht irgendetwas, eine menschlich gewirkte Kraft, sondern der Glaube ist ein Überzeugtsein von den Dingen, die Gott angehen, die Jesus Christus betreffen, ganz klar. Jede wahre Vision, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dort anzufangen, auch in dem Jahr. Wenn wir über Vision sprechen, reden wir nicht über einen 5-Jahres-Plan. Wir reden nicht über die Gemeindestatuten. Wir reden nicht über die Vision eines Dienstes oder ein Geschäftsmodell, was wir erreichen wollen. Wir reden nicht über gute Vorsätze, wie viel Kilo wir abnehmen wollen und wie viel Sport wir treiben wollen und wie wenig Alkohol wir trinken wollen. Wie wir uns gut benehmen wollen, all die guten Vorsätze. Vision, wahre Vision, fängt immer mit Christus an und hört mit ihm auf. Punkt, fertig. Das ist unser Ausgangspunkt. Deswegen richtig orientieren. Das ist die richtige Orientierung. Zweitens, das ist auch wichtig, richtig positionieren. Bei dem Gedanken kam mir die Geschichte in den Sinn, wo Jesus eines Tages mit seinen Jüngern nach Jericho kam und dort war ein Mann namens Zachäus. Und Zachäus, wissen wir, er war in der Beliebtheitsskala ganz unten. Er war nicht sehr beliebt. Er war der Oberzöllner, er zockte jeden nur, den er finden konnte, ab. Er war geldliebend. Er wusste, wie man richtig Leute übers Leder zieht, wie man das so sagt. Und doch war etwas in ihm, was nach Wahrheit suchte, was nach Realität suchte. Und eines Tages kam dann Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt und das Problem war, er war klein. Menschen waren um ihn herum, um Jesus, und er war irgendwo und konnte nicht sehen. Er war groß in Wohlstand, aber klein in Statur. Und was er tat, und das zeigt seine Cleverness und seine, wie schnell er dachte, er suchte den nächsten Baum und was er jetzt tat, er stieg auf den Baum, um Jesus zu sehen. Er kam höher. Was er eigentlich tat, war, Zachäus positionierte sich für eine Begegnung mit Jesus. Deswegen, richtig positionieren. In 2022 ist es nicht nur wichtig, dass wir uns richtig orientieren, sondern auch richtig positionieren. Dass wir alles tun, so wie Zachäus, um uns für eine Begegnung mit Jesus vorzubereiten. Und da gibt es ganz viele Dinge, die wir tun können. Wir können Zeit dafür schaffen. Wir können sagen, wir wollen den Tag bewusst anfangen mit einer Zeit, wo wir ihn suchen, sein Herz suchen. Wir können auch mit Fasten anfangen, das ist auch gut. Nicht nur um abzunehmen, um den Winterspeck zu beseitigen, sondern um wirklich uns zu positionieren. All diese Dinge, alles, was uns hilft, was wir aufs Herz bekommen, was uns hilft, uns auf diese Position zu begeben, so wie Zachäus sich auf dem Baum bewegte und dann Jesus sah. Und wir wissen, was ganz schön, was da eben kommt. Jesus sah ihn. Nicht nur sah Zachäus Jesus, sondern Jesus sah ihn und lud sich ein. Wir wissen, die kennen die Geschichte. Er lud sich selbst ein und eine kurze Zeit mit dem Sohn Gottes, Gemeinschaft mit ihm, diese Begegnung sollte Zachäus für immer verändern. Wenn man die Geschichte liest, ist es faszinierend, weil Jesus gab ihm keine Moralpredigt. Er sagte ihm nicht, was er jetzt besser tun sollte. Er hatte einfach mit ihm Zeit verbracht, gegessen, bei ihm begegnet. Und Zachäus wollte nichts anderes mehr als das Richtige tun. Das ist stark. Ein Tag in deinen Vorhöfen, selbst nur ein Tag in den Vorhöfen, ist besser als 1000 andere Tage. Ein Moment in seiner Gegenwart, eine Berührung durch ihn, eine Begegnung mit Gott, kann mehr bewirken als 1000 Tage, viele Jahre mühsames Abrackern. Und deswegen sollten wir ganz große Erwartungen haben, einfach Gott begegnen mir und uns positionieren in einer Weise, dass wir von ihm etwas empfangen. Weil es heißt ja auch in Hebräer 11, ganz interessant, ohne Glauben heißt es, es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott möchte uns belohnen, während wir uns positionieren. Ihn suchen bedeutet ja, sich positionieren für eine Begegnung mit ihm. Drittens, das ist der letzte Punkt hier, es ist nicht nur wichtig, dass wir uns richtig orientieren, nicht nur richtig positionieren, sondern auch richtig hinhören. Und in dem Zusammenhang ist eine Geschichte, die uns sehr schnell kommen sollte aus den Evangelien. Das ist da, wo Jesus seine Jünger mitnahm auf den Berg der Verklärung, ihr erinnert euch. Er nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit auf den Berg, um mit ihm zusammen zu sein. Dann wurde vor ihren Augen Jesus verherrlicht, umgestaltet. Er begegnete Moses und Elia. Und in dieser Herrlichkeitswolke, in dieser Herrlichkeit, Atmosphäre der Begegnung, was dann geschah, ist bezeichnend für uns Menschen. Petrus ist ein typischer Mensch. Da können wir uns so gut identifizieren. Was Petrus sagte in diesem Moment der Herrlichkeit: Lass uns ein Projekt anfangen. Lass uns einen Dienst starten. Lass uns etwas tun. Lass uns etwas auf die Beine stellen. Wir werden einen Moses-Dienst starten. Wir werden einen Elia-Dienst starten und einen Jesus-Dienst. Lass uns drei Hütten machen, dass etwas Bestand hat und bleiben kann und eine Bewegung, eine Moses-, Elia- und eine Jesus-Bewegung starten. Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel, wo es hieß: Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und als sie ihre Augen aufhoben, heißt es, sahen sie niemand als Jesus allein. Was können wir daraus nehmen? Die Jünger, die sollten nicht aktiv sein, sondern sie sollten zunächst einmal zuhören. Und das ist mein Wunsch, dass wir das auch in diesem Jahr erleben, dass wir hören, was Gott vorhat hier, was wir wahrnehmen im Geist und aufgrund dessen uns positionieren und die richtigen Dinge initiieren. Dass die CGM nicht nur ein aktiver Haufen ist, dass wir voller guter Ideen sind und alles nur machen und bewegen wollen, sondern dass wir erst hören und dann handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Erst hören, dann aktiv werden. Bei einem Leben in Vision, mit Vision, geht es zunächst nicht um Dienst, Projekte, Aktivitäten, sondern um das Hören. Es fängt, wie gesagt, mit dem Architekten das Bild. Es geht darum an, dass wir im Geist etwas wahrnehmen, hören, sehen und dann das umsetzen. Nimm nicht die Fliesen und fang an, irgendwie nur den Boden zu fliesen, wenn noch gar nicht klar ist, was daraus werden soll. Vatore, du würdest das nie tun, stimmt's?
Ja.
Du würdest nie irgendwie anfangen, ich muss was tun, ich will aktiv sein, ich muss was verdienen oder wie auch immer. Niemals. Es ist erst immer die Vision, die Idee da sein, die klare Vorgabe. Und das, genau das, ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens, nämlich die Fähigkeit, von Gott zu hören und dann in seiner Weisheit und Kraft umzusetzen. Daraus entstehen die besten Resultate. Und das wünsche ich mir für uns auch, für jeden persönlich, aber eben auch für uns als Gemeinschaft, dass wir von Gott hören, Dinge wahrnehmen im Geist, sehen und dann umsetzen in seiner Kraft. Wie können wir das praktisch tun? Ich hatte den Gedanken, dass wir das Whiteboard nehmen. Ja, das Jahr 2022. Ich sehe. Was sehen wir für dieses Jahr? In dem Fall einmal natürlich wäre es sehr wichtig, auch hilfreich für uns persönlich, jeder für sich, dass er hinhört und fragt, was sehe ich für mein Leben? Aber ich denke, das tun wir für uns persönlich mal, weil da braucht man ein bisschen Zeit und es ist ein Prozess, wo man sich überlegt, was empfinde ich, was glaube ich, was Gott redet für dieses Jahr für mich persönlich. Heute Morgen möchte ich einladen, euch die Frage zu stellen, was sehe ich für dieses Jahr, für 2022, für uns als Gemeinschaft. Was empfinden wir, was nehmen wir wahr? Das, was du empfindest, schreibe dran. Es kann auch was Verrücktes sein, kein Problem. Oder sagen wir, es kann verrückt klingen, weil viele Sachen, die verrückt aussehen am Anfang, denk an die Arche, das war verrückt, die dachten, der ist total durchgedreht, der Noah baut hier in der Einöde einen riesen Cruiser. Ja, was soll das für ein Quatsch? Und es kam kein Wasser, war lange Zeit war es Blödsinn, aber irgendwann wurde aus dem, was er sah, voraussah, die Wirklichkeit in den natürlichen Augen.
Days are coming, declares the Lord, when the plowman will